Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Seit mittlerweile 60 Jahren existiert der Skiclub Bad Aibling, der sich in den letzten Jahrzehnten als feste Größe im Skiverband Ingau etabliert hat. In dieser Zeit hat er eine ganze Reihe national und international erfolgreicher Skiathleten und Athletinnen hervorgebracht. Auch aktuell trainiert beim Skiclub Bad Aibling wieder eine der größten Nachwuchsrennmannschaften der Region. Das überdurchschnittliche Engagement und die Qualität des Vereins wurde 2020 vom Deutschen Skiverband mit der Auszeichnung DSV-Verein des Jahres ausgezeichnet. Also das heißt, von knapp 4000 Vereine, die es in Deutschland gibt, der beste. Und während an vielen anderen Orten Vereine spätestens seit der Pandemie sowohl mit der Gewinnung von Ehrenamtlichen als auch mit Mitgliederschwund zum Kämpfen haben, hat der Skiclub Bad Aibling einen wahren Rand zu verzeichnen. Dem möchte ich heute gern auf den Grund gehen. Wie gestaltet man eigentlich Vereinsleben auch in schwierigen Zeiten erfolgreich und was braucht es eigentlich dafür? Und was können vielleicht auch andere Vereine und Verbände von den Aiblingern lernen? Und was bedeutet eigentlich genau dieser Hashtag Born to Ski für die Sportlerinnen und Sportler? Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der es wissen muss, nämlich den Chef, also den ersten Vorstand. Herzlich willkommen, Thomas Priermeier.
Hallo, servus und vielen Dank für die Einladung.
Tom, ich freue mich wirklich sehr, dass du halt da bist und dass wir halt so ein bisschen ratschen können und also ein bisschen Einblicke in euren Verein, aber natürlich auch so in deine Laufbahn geben können. Zu deiner persönlichen Geschichte, du bist ja jemand, der sportlich sehr vielseitig aufgestellt ist und war und immer sehr extrem auch gehandelt hat. Also was hast du denn so für verschiedene Sportarten in deinem Leben schon betrieben?
Puh, das ist eine ganze Reihe. Ich sage jetzt mal, das erste, naja, wirklich vereinsmäßige war mein Fußball, beim Fußballverein Oberaudorf. Was aber gleich ein totales Desaster war. Das war ein kurzes Gastspiel von einem Jahr. Nach einem Jahr habe ich das Ganze beendet und zwar wegen nachgewiesener Talentfreiheit. Das ist übrigens ein nettes Beispiel, dass der Trainer nicht alles macht oder nicht alles schaffen kann, weil ich habe den gleichen Trainer gehabt wie der Bastian Schweinsteiger. Ja, liegt halt vielleicht auch nicht am Trainer, sondern am Bastian und in meinem Fall an mir. Das war leider nichts. Dann haben wir Tischtennis mal zeitweise probiert. Es war auch langweilig, so eine Halle und nur ein Ball. Tack, 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 tack. Hat nicht wirklich Spaß gemacht, bis ich dann irgendwann mal zum Taekwondo gekommen bin. Kampfsport und da bin ich mit 14 reingekommen und das hat mich total gekickt. Also irgendwie das, andererseits natürlich vom Image her, hey, Kampfsport und wow,
tschakka. Das waren die coolen, gell?
Ja, absolut. Aber tatsächlich auch vom Training und was das mit einem macht, in Jugendjahren oder in der Pubertät. Also bist halt echt umfassend trainiert worden und auch mental. Und es hat tatsächlich was mit mir gemacht. Eben nicht nur körperlich, sondern auch, man wird selbstbewusster, lernt, dass man sich ja überwindet, lernt mit Schmerzen umzugehen. Ja, und das hat mich dann lange begleitet. Im Studium habe ich es ganz exzessiv gemacht und danach, kommt die Familie und da hat die Zeit nicht mehr so gereicht, weil ich habe teilweise ja 5-6 Mal in der Woche trainiert. Das geht halt mit Kindern dann irgendwann nicht mehr. Dann habe ich mir einen Ausgleich gesucht und bin dann zum Laufen gekommen und Laufen, Joggen, auch langweilig. Dann gescheit, da bin ich halt dann zum Marathonlauf gekommen, habe einige Marathonrennen durchlaufen. Dann auch nochmal ein Ultra, weil 42 Kilometer sind vielleicht jetzt nicht ganz ausreichend.
Ach so.
Ja, geht noch mehr. Und da das Gleiche, man läuft ja nicht gegen jemanden, sondern das macht er selber mit irgendwas. Und das hat mir wahnsinnig viel gebraucht. Erstens mal körperlich auspowern und dann auch mental, dass man sagt, okay, man nach 30 Kilometer geht halt eigentlich nichts mehr vom Körper her. Dann ist es nur eine Kopfsache. Und das hat mich, glaube ich, auch ziemlich weitergebracht, einfach zu sagen, ey Körper, leg mir den Arsch. Ich bin der Kopf, ich bin der Chef, du machst jetzt weiter.
Das ist ja schon eine relativ extreme Einstellung, die du da hast, oder? Also so zum sagen, okay, ich suche immer wieder so diese eigene Grenze, über die ich dann quasi mental über mich selber siegen kann. Hat ja also seinen Ursprung in deiner Kindheit, wenn ich das urin darf. Also du hattest ja keinen so ganz einfachen Start als kleines Kind. Was ist denn da damals genau passiert?
Ja, mit 3 Jahren haben wir Gehirnentzündung gekriegt, eine schwere Meningokokken-Meningitis. Und vor allem bei kleinen Kindern ist es nicht so leicht diagnostizierbar. Schaut erstmal aus wie Grippe. Ja, und ist dann relativ spät diagnostiziert worden. Relativ heftiger Verlauf und war dann mit 3 Jahren 6 Wochen lang isoliert im Krankenhaus. Das machte er ziemlich fertig. Und
ja, kannst du dich da noch erinnern?
Tatsächlich, ja. Es gibt tatsächlich so Fetzen. Und wenn man sich mal überlegt, mit 3 Jahren, also da kann man sich eigentlich nicht daran erinnern, was da war, aber es gibt ein paar so wirklich dramatische Situationen, wo ich mich wirklich noch daran erinnern kann. Zum Beispiel, dass du ans Bett festgebunden wirst und eine Kanüle ins Rückenmark reingestochen kriegst, ohne Betäubung. Das brennt sich halt wirklich ein. Interessanterweise, so kurzer Schwenk, Jahre später, da war ich dann so Ende 20, habe mein Sohn mal ins Krankenhaus müssen und ich war in Rosenheim da in dem Zimmer gesessen und traue mich so rum. Das war im Altbau damals. Und denke mir, scheiße, das ist ja genau der Flügel, wo ich unterbracht war. Und bin dann auf und bin dann in das Bad rein. Und ja, das war genau eins von den Zimmern, wo ich unterbracht war. Und das war ein richtiger Flashback. Dann bin ich raus auf den Balkon, weil ich aber keinen Besuch kriegen dürfen. Und da war tatsächlich nur so als Telefon für die Gegensprechanlage. Und da habe ich einen vollen Flashback gehabt. Also ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe das Zittern angefangen. Das waren plötzlich die Bilder wieder da. Also ziemlich heftig. Und ich habe wirklich, ja, vereinzelte Erinnerungen dran. Aber jetzt von dem, um auf deine Frage einzugehen, mir ist natürlich was geblieben. also ich bin rechts fast taub und habe ein eingeschränktes Gleichgewichtsgefühl, was als Kind echt nicht schwierig war. Also so mit der ersten Klasse bin ich irgendwo von einem Randstall runtergekupft, bin hingefahren. Das habe ich nicht ausgleichen können. Ja, und wenn du jetzt so dermaßen unsportlich bist, bist du jetzt unter Kindern nicht unbedingt so das Vorbild und nicht so anerkannt. Und irgendwie habe ich offensichtlich, jetzt kommt der Hobbypsychologe mir wieder raus, das anscheinend später dann mal kompensiert, dass ich, wenn ich Sport gemacht habe, das dann richtig machen wollte, um es vielleicht mir zu beweisen, vielleicht die anderen zu beweisen, aber dann richtig Gas geben. Dann eben nicht bloß ein bisschen, sondern wenn, dann gescheit.
Hat die das auch beeinträchtigt, auch im Freundschaften schließen oder im Kontakt aufnehmen mit anderen Kindern? Oder war das eher so dieser sportliche Aspekt, wo du gemerkt hast, naja, da kann ich halt nicht so mithalten?
Für mich war das eher so wirklich das, dass mit dem Kontaktknüpfen nicht so einfach war, in der Grundschulzeit später. Das macht ja nicht bloß vom Sport her was mit dir, dass du sportlicher bist, sondern es macht vor allem vom Kopf her was. Also ich habe halt, in Grundschulzeiten war ich jetzt eher der daheim geguckt ist und gelesen hat und sich so beschäftigt hat. Und später mit den körperlichen Fähigkeiten und mit den sportlichen Fähigkeiten ist natürlich das Selbstbewusstsein gewachsen und und hat sich das auch verändert. Wobei das alles jetzt eher so im Rückblick als alter Mann, als reifer Mann, eher mal reflektiert, als es in der Zeit reflektiert hätte.
Das ist ja logisch, gell? Mhm. Also ich meine,
ihr wollt halt auch dabei sein.
Ja.
Und ich bin aufgewachsen im tiefsten bayerischen Outback. Gemeinschaften sind da in der Regel irgendwelche, erst mal der Fußballverein und Vereine, später mal Feuerwehr. Mhm. Und da gibt es halt ein paar so Grüppchen und in erster Linie war das in der Phase halt neben der Schule halt irgendwelche Vereine.
Du bist ja also in Oberaudorf, genauer gesagt in einem Ortsteil aufgewachsen.
Oh, da werden jetzt die Mühlbacher protestieren. Ortsteil von Oberaudorf sind wir nicht.
Sondern?
Wir sind Mühlbach.
Okay, gut.
Okay, und rein von der Region her ist es, wenn dann, ein Ortsteil von Kiefersfelden.
Okay.
Leider.
Aber ich kenne, also tatsächlich kenne ich das ja auch ganz gut, gell, weil da gibt es ja dieses alte Wirtshaus. Und da ist meine Oma raus, nämlich.
Ah.
Also nur mal so nebenbei. Wie bist denn du dann eigentlich bei den Orblinger gelandet? Wie ist denn das gegangen?
Die Liebe. Gut, ich war verheiratet, lange Jahre mit meiner ersten Frau. Und habe dann witzigerweise über Skifahren eine Frau kennengelernt, mich verliebt, habe quasi die Frau meines Herzens gefunden und die war aus Aibling. Also nicht wirklich gebürtige Aiblingerin, wer sie kennt und wer sie mal sprechen hat, hört sofort raus. Okay, so richtig eingeboren ist sie nicht, aber Bad Aibling. Und so bin ich in Bad Aibling gelandet.
Und das Skifahren gab es ja aber schon vorher, oder?
Ja, wie gesagt, ich bin aus Mühlbach. Und da wirst du auch nicht gefragt, oder in Oberaudorf, du wirst nicht gefragt, oder bist in die 70er Jahre nicht gefragt worden, ob du Skifahren möchtest. Das war eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein großer Unterschied zu jetzt. Und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und mein Opa war alter Bergwachtler, Skifahrer, Skispringer. Ja, und da war das natürlich, dass der Bub auf die Ski gestellt wird. Und du, also wie gesagt, du bist gar nicht gefragt worden. Und ich glaube, mit 5, halt bei mir ein bisschen später, mit 5, glaube ich, ist erstmal auf Ski gestellt worden. Und zwar beim Nachbarn, das war so ein alter Bauernhof, mit so Dänerbrücken. Da bin ich halt dann im Winter draufgestellt worden und runtergeschickt worden. Und dann ist mein Opa mit mir zum Skifahren gegangen. Und irgendwie, ja, bis dazu kommen wir in der Grundschule. Ja, das war ganz normal. Also im Sportunterricht, damals waren die Winter noch länger und es hat weiter runtergeschneit. Und wir sind im normalen Sportunterricht einfach zum Skifahren gegangen. Und später auch bei der Bundeswehr. Ich habe einen Wehrdienst gemacht in Braunenburg, Gebirgstruppe. Da war ja extrem viel beim Skifahren, auch Skitouren und so. Ja, war schon cool. Also wie gesagt, das war das Selbstverständlichste.
Aber du bist nicht irgendwie Rennen gefahren oder so?
Nein, ich bin nie Rennen gefahren. Mhm. Also da, nein, da war ja in jungen Jahren nicht wirklich so begabt.
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, also du bist selber nie im Verein irgendwie Rennen gefahren oder so, aber du bist jetzt der Vorsitzende, der erste Vorsitzende von dem Skiclub in Deutschland. Wie ist denn das passiert?
Okay, also zwei Sachen. Erstens, wenn ich überhaupt reingerutscht bin, sage ich gleich was dazu. Und das Zweite, mein grundsätzliches Verständnis zum Skisport und zum Wintersportverein. Ich meine, das ist nicht so, dass wir irgendwann, wenn der erste Schnee fällt, sagen, ach, Schnee, ah, schauen wir mal, wo die Ski sind. Und irgendwann, wenn am Sudelfeld kein Liftbetrieb ist, hören wir wieder auf und dann sehen wir uns erst nach einem Dreivierteljahr wieder. Das Schlimme ist, viele Skivereine und Wintersportvereine machen das tatsächlich noch so, aber das ist nicht unser Grundverständnis und so läuft auch eine professionellere Sicht. Wir sind ein ganz Jahres Sportverein und wir haben Trainer, wo wir gar nicht fragen, ob die Skifahren können. Weil wir haben halt Trainer, wir haben einen Bike-Trainer, wir haben früher Athletiktrainer und so weiter für den Sommer. Und letztlich bin ich ja so reingekommen.
Also das heißt, es kann sein, dass bei euch irgendjemand Trainer ist, der eigentlich gar nicht super gut Skifahren kann?
Ja, man muss sagen, für was derjenige Trainer ist. Oder ob das überhaupt relevant ist. Okay, die meisten von uns kennen durchaus Skifahren und wir haben ganz viele ausgebildete Trainer, die top fahren und die auch aus dem Rennsport kommen. Das ist aber gar nicht so das Entscheidende, vor allem auch in der Jugendarbeit. Ich meine, du brauchst da einen Julian Nagelsmann vom FC Bayern. Ja gut, scheiße, das ist er. Der hat schon gut Fußball gespielt, aber es gibt eben gute Spieler, machen wir es mal andersrum, und gute Athleten, die vielleicht totale Scheißtrainer sind. Die können zwar fahren, können es aber nicht vermitteln. Mhm. Und der andere hat vielleicht eher mal den Blick dafür, kann es analysieren, versteht die Hintergründe und macht dann irgendwelche Übungen und trainiert die so, dass die besser werden, ohne dass er selber besser kann. Mhm. Ja, und wie ich dazugekommen bin, ist eigentlich klassisch der Weg außerhalb vom Schnee. Meine ältere Tochter hat beim Skiclub Bad Aibling trainiert und die haben halt ein leichtes Sommerprogramm gehabt, gemeinsam mit einem anderen Verein, und der andere Verein hat das Sommertraining gemacht. Und der damalige Vorstand hat sie ein bisschen überworfen mit dem anderen Vorstand und von einem auf einen anderen Tag hat es geheißen, Sommertraining dürfen wir nicht mehr mit denen machen. Wir haben keinen Ersatz, wir stellen das ein. Und da habe ich gesagt, naja, komm, bevor wir gar nichts machen in dem Sommer, ich springe ein, mache das Training. Damals hat es Konditraining geheißen. Da habe ich gesagt, mache ich das Konditraining. Das kann ich, weil durch meinen Background und zeitlich lasse ich es einrichten. Aber ey, wirklich nur den Sommer. Da müsste jemand anderen finden. Tja.
Wie es halt manchmal so ist mit so Vereinigen.
Ja, nur aushilfsweise für den Sommer. Und dann bin ich halt dabei geblieben und dann im nächsten Sommer, ja, das macht er schon wieder. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber dann möchte ich was anderes machen. Weil das bisschen umeinander hupfen, das bringt nichts, das macht keinen Spaß und bringt wenig Trainingseffekt. Und habe dann angefangen, aus dem Konditraining umfassenderes Training zu machen und das Ganze attraktiver und leistungsfähiger. hat gut funktioniert.
Wie hat es dann ausgeschaut? Was waren da die Veränderungen?
Also, wir laufen nicht draußen ein bisschen rum und machen ein bisschen Lauftraining, sondern, gut, das war Entwicklung, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben zum Beispiel jeden Dienstag so dieses Skiathletiktraining. Das schaut dann so aus, dass wir in einer Dreifachturnhalle verschiedenste Stationen aufbauen. Stationen für Sprungkraft, für Balance, für Koordination. Und diese Stationen sind für alle möglichen Könnenstufen. Und die einzelnen Trainingsgruppen jeweils mit einem Trainer wechseln halt die Stationen durch und trainieren da. Und da inzwischen hängt halt mehr an Idee dran. Zum Beispiel, wir haben eine Gruppe mit Zwergerl. Das sind halt die 4-5-Jährigen. Die können natürlich nicht über Slackline drüber laufen oder irgendwelche Sachen mit dem Trampolin machen und irgendwo drüber springen. Und die Idee ist, dass wir für die Zwergerl zum Beispiel daneben eine ähnliche Station aufbauen, die halt vom Körperlichen her können. Und dann ist da die Slackline für die Großen, die über auf dem Trampolin landen und dann vom Trampolin wieder auf die Slackline springen.
Ich glaube, ihr dürft die Zwergerl-Station machen.
Ja, da komme ich auch gleich dazu. Und daneben haben wir die Zwergerl irgendwie eine umgedrehte Bank, die auf Rollen gelagert ist, was in die gleiche Richtung geht, und die haben dann Anspann und sagen, hey, ich mache das Ähnliche. Mhm. So, und jetzt kommst du ins Spiel. Und einer der Schlüssel oder unsere Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, wir möchten die ganze Familie abdecken. Auch die Eltern. Und wir haben eine Erwachsenengruppe. Die machen halt dann auch die Sachen, die vielleicht auch wieder leichter körperlich machbar sind. Und so ist für jeden was dabei, und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wir machen das für die ganze Familie, für jeden Dienstag, den ganzen Sommer über. Also die ganze Zeit über, wenn wir nicht unbedingt im Schnee sind. Also von Ostern bis Dezember.
Ja, ist das tatsächlich auch so? Also ist es dann so, dass die ganzen Familien da oder auch viele davon mitmachen, die vorher vielleicht gar nicht so, also die vielleicht vorher erstmal die Kinder bloß abliefern wollten?
Mhm. Schau, und genau das wollen wir nicht. Jetzt kommen wir vielleicht, das ist schon so ein Bogen, was uns ausmacht und was wir vielleicht besser machen als andere. Ich höre immer von anderen Vereinen, boah, es ist so schwer, Kinder zu kriegen, und die Eltern geben die nur ab, und wenn was zu machen ist, sind die Eltern nicht dabei. Das ist so, da, ich zahle meinen Beitrag, nehme das Kind und liefere es mal in einer Stunde wieder ab. Das ist eigentlich klar, das ist eine normale gesellschaftliche Entwicklung, die Tendenzen gibt es, das ist klar. Aber vor allem beim Skisport und beim Fußball geht das vielleicht noch, weil wir laufen auf dem Feld umeinander und das war's.
Naja, aber ihr, also du warst ja eigentlich auch von einer Mannschaft vor, ich komme vom Handball, und da ist es halt tatsächlich auch so, dass manchmal Eltern sich schon beschweren, wenn die einmal im Jahr fahren müssen, ja? Also so. Also
genau. Und das ist genau der Schlüssel, wo wir uns relativ früh schon überlegt haben, was kann man anders machen, um das zu vermeiden. Und das mit dem Skiathletik war genauso ein Ansatz, dass man sagt, unser Ansatz ist erstens mal das ganze Jahr und nicht bloß im Herbst hoffen, dass die Kinder wieder kommen und nicht irgendwo beim Fußball hängen bleiben sollen. Mhm. Und dass die Eltern das auch unterstützen. Weil beim Skisport brauchst du das umso mehr. Erstens, ziemlich kostenintensiv.
Ja.
Und wir können gar nicht so viele Plätze in den Skibussen oder so viele Skibusse kaufen, dass wir die alle raufbringen. Also wir brauchen Eltern. Und da haben wir gesagt, nein, wir möchten die Eltern einbinden. Und je stärker die Bindung zum Verein ist, umso mehr werden die Eltern da machen. Und natürlich nicht alle Eltern sind dabei, aber viele Eltern sind dabei. Und trainieren da zumindest ab und zu mal mit. Und dieses Konzept mit der Bindung der ganzen Familie und Identifikation der ganzen Familie ist voll aufgegangen. Die kriegen dann bei uns auch relativ schnell mal irgendwelche Sonderaufgaben. Also wer nicht schnell genug auf dem Baum ist, hat einen Job. Ich habe jetzt zum Beispiel die Woche wieder zwei Väter durch die Kampfrichterausbildung durchgejagt, um die einfach stärker zu binden. Und das Ergebnis ist, mal ein Beispiel, wir haben im letzten Jahr für den Deutschen Skiverband ein Nachwuchsrennen ausgerichtet, den DSV Skitty Cup. Da hat es ein paar in Deutschland gegeben, in jeder Region einer, und wir haben heute halt das Vergnügen gehabt, als Bad Aibling den auszurichten. Und wir haben lange vorher schon mal ein paar Vorgaben gekriegt, und so zwei Wochen vor der Veranstaltung kriege ich einen Anruf von der Michaela Wenig, also früher Weltcup-Fahrerin, die da Schirmherrin ist. Die haben mich angerufen und gesagt, du Tom, ich wollte mal nachfragen, habt ihr denn schon einen groben Plan? Und ey, denkt bitte dran, braucht mindestens 5 oder 7 Helfer. Dann habe ich gesagt, Mitch, erstens, wir haben schon einen Detailplan und ich habe 35 Helfer am Start. Und die, was? Okay. Und am Renntag waren wirklich 35 Leiter gestanden. Und die haben mich dann auch angesprochen und gesagt, hey, wie macht ihr das? Das war dann so irgendwie, funkt sie von oben runter. Tom, ich brauche halt eigentlich 2 zum Helfen beim Start. Ich habe gesagt, Moment. Auch wieder durchgefunden, habe ich gesagt, okay, der und der bitte rauf zum Start. wupp, waren sie oben. Und die ist dann auch runtergekommen und gesagt, wie macht sie das? Du rufst und auf einmal stehen dann zwei da. Also das ist genau der Punkt. Und das krasse Gegenbeispiel ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her. Ich sage nicht, welcher Verein das war. Ein alteingesessener Verein aus der Region hätte Rennen ausrichten sollen und hat das kurzfristig abgeben müssen. Und wir haben das übernommen. Und da bin ich mit dem Sportwart dann zusammengestanden, den kenne ich lang. Sag ich, Max, was ist denn los? Warum habt ihr das abgeben? Sagt er, ich habe 100 Leute angeschrieben. Von den 100, die potenziell helfen sollten, haben 6 geantwortet. 4 davon, um mir abzusagen. Ich habe 2 Zusagen und ansonsten hat sich keiner gemeldet. Und so kann ich es nicht machen. Und das ist eben der Punkt, dass wir sagen,
wir ja, aber du musst es da halt erziehen, gell?
Also ja, das ist, ja, okay, also wo wir jetzt stehen, das ist ja nicht irgendwie so genau auf Knopfdruck und das machen wir jetzt mal so, das ist eine Entwicklung über ein paar Jahre. Weil angefangen haben wir tatsächlich, also ich habe gesagt, ich habe das als Hilfstrainer übernommen und 2 Jahre später haben wir 3 aktive Läufer gehabt. Das waren meine Tochter und noch 2 andere. Und da habe ich aber gesagt, ich zeige es trotzdem durch, habe dann in der Halle wirklich aufgebaut. Weil man dann auch gedacht habe, hey, wie deppert bist du für die 3? Okay, da war natürlich Eigennutz dabei, wird die Lina ordentlich trainieren und die Möglichkeit geben und die anderen sind nicht mitgelaufen. Und dann war es dann wirklich so, dass die 3 auf einmal weg waren. Die Lina hat nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten im Winter gehabt, die wir dann woanders trainieren lassen. Und die anderen sind auch zum anderen Verein gegangen. Und wir haben wirklich bei 0 angefangen. Und das war im Endeffekt das Beste, was uns passieren konnte. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen grundsätzlich was anderes machen. Und haben uns bei einigen Bierchen und Runden immer wieder zusammengesetzt. Also mein 2. Vorstand oder jetzt 2. Vorstand und ich. Und haben einfach mal durchgespielt, was man anders machen könnte und sollte. Und das Interessante ist, wir beide kommen beide nicht aus dem Skisport. Und beide nicht aus dem Rennsport, sondern haben einen komplett anderen Background. Und haben halt wirklich auf der grünen Wiese mal so ein Konzept hingesetzt. Hat er den Vorteil gehabt, der bringt schon 4 Kinder rein. Ich habe dann noch meine jüngere Tochter noch in das Konzept mit reingebracht und wir haben dann einfach mal gestartet und haben das durchgezogen. Und in den ersten 2 Jahren haben wir wahnsinnigen Zulauf gekriegt, weil wir haben halt echt breites Training geboten, das ist Skiathletik. Dann Inlineskaten und.
Ja, ihr habt ja also eine Dirtparkstrecke und irgendwie so Mountainbiker, wie passt denn das zusammen?
Ja, das ist historisch bedingt. Also wir haben ein paar so Cracks im Verein gehabt, zum Beispiel der Fally Ecker, der war WM-Dritter im Skicross. Ja, dann ist viel mit dem Bike unterwegs gewesen und da haben die Jungs einfach mal gesagt, ja, wir möchten eigentlich so eine Dirt-Jump-Anlage haben und brauchen irgendwie einen Platz und haben dann sogar von der Kommune einen Platz zugewiesen gekriegt, wo sie selber schaufeln können und sie so eine Strecke bauen können. Die haben mal gesagt, ja, ihr braucht so einen Verein.
Das ist dann H1000 draußen, gell?
Genau. Mhm. Und ja, ihr braucht so einen Verein auch aus rechtlichen Gründen. Und nachdem der Fally ja bei uns war und der Opa lange Jahre aktiv war, sind jetzt umgekommen. Das war aber vor meiner Zeit. Und das ist eine eigene Sparte von uns geworden. Und dann das Interessante, wir waren gerade so in einer schönen Entwicklung drin und dann kommt Corona. Also genau, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir so Schwung und die ersten 9, die vor allem von unten rauf das Ganze entwickeln, dann kommt Corona. Ich kann mich nur genau erinnern, erster Tag des Lockdowns war nämlich genau mein Geburtstag. Dann sind wir da gesessen. Ja, scheiße. Was heißt das jetzt für uns? Das war am 15. März. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir haben 2 Möglichkeiten. Wir warten ab, was passiert und halten still. Oder wir sagen jetzt erst recht.
Ja, aber da war ja noch gar nicht absehbar, wie lange das alles dauert, gell?
Ja, aber wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir aber gerade Schwung. Mhm. Was machen wir? Dann haben wir gesagt, okay, wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber hey, wir warten nicht ab, sondern werden aktiv. Und dann haben wir richtig Gas gegeben in den nächsten Monaten. Also am 15. März war das der erste Tag des Lockdowns. 3 Wochen später haben wir schon das erste Online-Training oder die ersten Online-Trainings zur Verfügung gestellt. Also, dann ist dann...
Habt ihr das gemacht? Habt ihr das per Video gemacht? Habt ihr das live gemacht?
Da haben wir erstmal lernen müssen. Also das erste war, dass wir einfach Trainingseinheiten auf unseren Social-Media-Kanälen zur Verfügung gestellt haben und per WhatsApp. Mhm. Okay. Quasi, halt macht sie bitte das. Die Übungen und beschrieben und was machen sollen. Ey, denk dir mal ins Jahr 2020 zurück, da waren wir online und mit verschiedenen Kanälen noch gar nicht so
firm, wie man es jetzt ist. Der Großteil noch nicht.
Ja. Danke, vor allem ihr Älteren. und drum, aber wir wollten einfach mal was machen. Und dann haben wir halt quasi individuelle Trainingspläne gemacht, die online abrufbar waren. Dann haben wir aber schnell gemerkt, das könnte noch länger werden. Und so richtig prickelnd ist das auch nicht, irgendwie die Trainingsbeschreibung irgendwie auf Insta ablesen. Ja, machen wir mal was live. Dann haben wir gestartet, auch noch im April, glaube ich. Also auch relativ schnell, dass wir zu den Zeiten, wo wir normalerweise unser Athletiktraining gemacht haben, ebenfalls, also eine Einheit in der Woche, eine Stunde lang Live-Training gemacht haben. Da haben wir halt einfach mal eine Kamera aufgestellt, also Kamera, Handy und...
Telegymnastik. Hat das ganz früher quasi.
Telegym auf dem M3. Ja. Wir haben mal überlegt, ob wir ähnliche Outfits sozusagen, so mit eng anliegenden Stirnband und so. Nein, wir haben halt dann aufgebaut und haben halt eine Zoom-Konferenz gemacht. Und jetzt war so Kasperl, die vor der Kamera rumgesprungen sind, eben der Thilo und ich. Das war dann super. Also erstens mal vom Bewegen auf einmal auch fürs Kontakten. Also damals war echt strenge Trennung und die Kinder sind richtig aufgeblüht, dass dann, also wir haben nach jedem Training noch ein bisschen Socializing gemacht und ich habe ein bisschen was in die Kamera gezeigt, das war toll. Und ist super angekommen. Und dann haben wir auch gesagt, hey, wir haben die Möglichkeiten, wir sind jetzt schon, machen wir es mal breiter. Und haben dann tatsächlich die Vereine in der Umgebung angeschrieben und gesagt, hey, wenn ihr das selber nicht macht, feel free, ihr seid eingeladen, dass eure Athleten bei uns mittrainieren. Und haben tatsächlich, also jetzt unterschiedlich intensiv, aber es sind immer wieder mal Athleten aus anderen Vereinen bei uns in die Zoom-Konferenz reinkommen und haben mitgemacht.
Super.
Okay, aber wird mit der Zeit dann auch langweilig. Wenn man so rumkasperlen, da haben wir dann auch irgendwann mal gesagt, jetzt brauchen wir den nächsten Anreiz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kannst du machen? Und habe einfach mal kackfrech Profisportler angeschrieben. Die möglichst irgendwie mit Zug zu uns haben oder zu unserem Sport. Und habe einfach mal welche angeschrieben und gesagt, hey, ich bin der Tom von Orbling und wir haben einen Haufen Kinder. Und ey, kannst du uns vielleicht irgendwie einen kurzen Videoclip schicken, so ein Training mit ein bisschen Ansprache, dass die mit euch trainieren. Also jetzt nicht live, aber ein bisschen flexibler, dass dann mal vielleicht Trainingsanreize und Ideen aus anderen Sportarten kommen. Und das auch mal was ist, wenn man, nicht bloß immer den Thilo und den Tom um anhupfen sieht, sondern mal jemand anderen. Und ich habe gehofft, dass der eine oder andere vielleicht ja sagt. Und ich war überwältigt. Alle haben ja gesagt. Und wie? Also da war jetzt zum Beispiel dabei der Friedi Kühne, Weltrekordhalter im Slackline. Der hat gesagt, hey klar, was brauchst du? Der ist wirklich raus und hat sich dann zum Beispiel in Bad Aibling im Kurpark so Spots gesucht, wo man gut trainieren kann. Und hat uns mehrere extrem lange Videos mit Direktansprache und Motivation geschickt. Hey, toll. Oder der Luca Engler, Deutschlands bester Icecrosser. Ja, ich glaube, in der Weltrangliste Fünfter. Also es sind ja die mit Schlittschuhe zu viert gleichzeitig so einen durch einen Eiskanal davon. Ganz viele Clips für uns gemacht. Und alle möglichen waren dabei. Weltcupfahrer, die beste deutsche Mountainbikerin, die Kathi Kolpers. Die hat gesagt, klar, wie viel? Und die hat später ist er nochmal auf mich zugekommen, du, das hat so Spaß gemacht, soll ich nochmal Videos machen? Hey, das war phänomenal und das fand ich echt klasse, weil jeder hat ja gesagt, hat uns die Dinge geschickt und die haben alle online gestellt und auch wieder nicht nur für unsere Athleten, sondern auch für alle, einfach mal zum Mittrainieren. Ja, und so ist das weitergekommen und dann, das war glaube ich auch so der Schlüssel, dass wir gesagt haben, jetzt erst recht. Und dann im Herbst 2020 war das ja so, dann hat es mir eine Zeit lang geheißen, ja, Fünfergruppen dürfen trainieren. Ich habe gesagt, okay, was machen wir? Was machen andere Vereine? Andere Vereine haben gesagt, hey, mit fünf Hanseln, da brauche ich nicht anfangen, also wir warten ab. Reaktion von uns, hey, jetzt hast du recht. Und wir haben halt dann, und du durftest ja keine Sportstätten nutzen und räumlich getrennt, haben uns hingesetzt, okay, wir machen es. Okay, dann haben wir einfach mal geschaut, wer da mittrainieren und dann haben wir teilweise sieben Gruppen am Start gehabt, mit jeweils fünf Athleten und einem eigenen Trainer gleichzeitig. Immenser Aufwand, du musst die ganzen Trainer erstmal.
Ja, klar, aufbauen. Also ich meine, das ist ja auch nochmal so, wenn man jetzt mal so auf eure Trainerinnen und Trainer schaut, also wie hältst du denn die in so einer Situation auch bei Laune? Ich meine, es war ja es ist ja total belastende Zeit einfach, die jetzt hinter uns liegt, und wie es jetzt weitergeht, wissen wir ja auch noch nicht so ganz genau. Also wir sind ja leider, können wir noch nicht sagen, dass wir ganz durch sind. Also was ist denn da der Schlüssel zum sagen, ich halt die bei der Stange? Ist das tatsächlich ein, wenn die Stimmung in so einer insgesamten Aufbruchstimmung ist, dass das ansteckt, oder ist das, was bietet ihr denen auch, dass die...
Du musst das anzünden, die müssen begeistert sein. Begeisterung ist eigentlich immer der Schlüssel zu allem. Begeisterung, Abwechslung. Und unser Ansatz ist, dass wir die ernst nehmen. Also wenn du als 15-Jähriger bei uns bist, und die waren teilweise 15, 16, die Nachwuchstrainer, dann sagen wir nicht, hey, der ist jetzt da dabei, der ist ja selber noch ein Kind. Sondern wir sagen, okay, wir nehmen die ernst. Wir holen die da ab, wo es sind. Oh Gott, das war ja fast der Sozialpädagogenspruch.
Ja, voll.
Oh, krieg gleich Angst vor mir. Nein, wir holen die da ab, wo die sind, und finden eine Aufgabe, die der übernehmen kann. Oder die. Und stützen das und fördern das. Und die haben dann beispielsweise auch mit 16 ihre eigenen Trainingsgruppen gekriegt. Man sagt, schau mal, das sind deine, das ist eure Trainerin. Das ist die Melissa. Und wir sagen, okay, auch zum Beispiel jetzt mit dem Athletiktraining, ich baue Stationen auf oder konzipiere die Stationen und sage, okay, was du mit den Stationen mit deinen Athleten machst, ist deins. Wir nehmen die ja ernst, wir schicken die auf Fortbildungen, und eben nicht nur körperlich. Wir nutzen zum Beispiel Angebote vom Deutschen Skiverband. Eine Handvoll unserer Jugendtrainer oder Jungtrainer durch so ein Programm durchgeschickt, mental stark. Super, super Seminar, super Aktion vom Deutschen Skiverband. Wo es eben darum geht, wie kann ich Kinder bis 12 Jahre mental begleiten? Auf was muss ich achten? Ey, die waren mit Feuereifer dabei. Die sind begeistert und wollen das umsetzen. Und denen einfach was zutrauen, Aufgaben geben und die ernst nehmen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und die sind halt on fire. Und du hast mir am Anfang gefragt mit dem Hashtag Born to Ski. Mhm. Ja, so wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, zu dem Verein, sagen wir, wie die Jungfrau zum Kind zu dem Spruch gekommen. Der Spruch Born to Ski, das ist so, ja, der Leitspruch von uns, den schreien unsere oft, ist eigentlich, komm, wirklich Zufall. Meine Tochter damals, die Lina, wollte irgendwie einen coolen Hoodie haben vom Verein. Wir haben keine gehabt und haben gesagt, ja komm, jetzt gestalte mal, wir kann der ausschauen. Dann hat sie gesagt, jetzt hat sie so ein Logo rausgesucht, Born to Ski, vorne drauf und hinten Skiteam Bad Aibling, und nicht irgendwie in Vereinsfarben, sondern cool in schwarz mit weißem Aufdruck und eben nicht Skiclub Bad Aibling hinten, sondern Skiteam Bad Aibling. Mhm. Ja, und so haben wir angefangen, und irgendwie, das ist der Leitspruch oder der Slogan, das ist nicht irgendwie von uns vorgegeben worden, sondern ist so wirklich von unten raus, hat sich der so entwickelt, und das ist unser Leitspruch. Und also wenn jetzt irgendwo Wettkampf ist, dann stellen wir uns zusammen und also uns Athleten wirklich ein bisschen aufzupuschen. Ja. Und jetzt, oh nein, wir geben unser Bestes und da fährt jetzt ein dreifaches Bonto, Ski, Bonto, Ski, Bonto, Ski. Das hat sich wirklich so entwickelt, und inzwischen unsere ganzen Outfits haben das vorne drauf. Und wir sind dafür bekannt. Vor ein paar Wochen war der DSV-Trainertag, wo die ganzen Trainer deutschlandweit zusammenkommen und die Trainerprominenz da ist. Und wenn es dann in einem Workshop mit dem Bundestrainer auf einmal von denen heißt, ja, und irgendwie sowas wie Born to Ski von die Aiblinger, das ist super. Und da stehst du da und denkst so, Alter, yes. Also wenn es vom DSV-Vorstand plötzlich rausgestellt wird und sagt, ja, genau der Ansatz. Und hat der Fritz Dopfer, der frühere Weltcup-Fahrer und WM-Zweiter, hat uns auch schon im Training besucht, um sich das mal anzuschauen. Der sagt, ah, hey, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und vor allem, ihr lebt es. Das ist nicht irgendwie, jetzt mal das, nicht marketingmäßig, wie jetzt bei den Fußballern mit die Mannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft, wo jeder das Kotzen kriegt. Nein, das ist von innen raus. Das hat sich so ergeben. Das haben wir nicht vorgegeben. Aber das ist jetzt unser, dafür stehen wir. Born to Ski.
Du hast gesagt, der eine Schlüssel ist irgendwie auch, um mit den Leuten, die sie engagieren, die ernst zu nehmen. Also auch wenn sie jetzt nur jünger sind, wie wichtig ist denn ansonsten nur das Thema Wertschätzung?
Ja, absolut. Absolut. Wertschätzung auch für das, was geleistet wird, unabhängig davon, was das von der Platzierung zum Beispiel bedeutet. Jetzt gehen wir auf die Kinder, weil auch da kommen wir jetzt wieder vom Negativen. Mhm. Ich sehe oft welche, wenn er, also ich habe mir gedacht, ich spinne, scheißt ein Trainer einen jungen Athleten zusammen, weil er irgendwie nicht Erster geworden ist. Und ich dachte, was bist denn du für ein Arsch? Wir haben halt wirklich auch Kinder dabei, die super sind und super talentiert, und welche dabei, die halt Spaß haben. Mhm. Und das ist gut so. Und das haben wir uns zum Beispiel an. Wir haben ein paar so Grundsätze für uns und Visionen für uns. Wo zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, das gehört dazu, wir sind ein Ganzjahresverein für die ganze Familie. Also sowohl vom Zwergerl bis zu einer Älteren. Die heißen bei uns übrigens Old Mountains.
Old Mountains, schön.
Ja, haben sie sich selber gegeben. Die Old Mountains. Jeder ist bei uns richtig. Und das Gleiche gilt dafür für die Könnenstufe. Wir möchten Breitensport machen. Also wenn jemand ein bisschen mitfahren möchte, ist das okay. Wir möchten aber trotzdem mal die Möglichkeit haben, oder Möglichkeit geben, wenn jemand professionell fahren möchte, dass der in die Kader kommt. Und es funktioniert. Also wir haben momentan 4 Athleten in den deutschen Nationalkadern. Für so einen Wald- und Wiesenverein wie Bad Aibling ist das eine extrem geile Quote. Es gibt wenig Vereine, die ja, so viele Athleten durchsteigen. Und drum, die trainieren natürlich anders, aber die sind bei uns genauso willkommen. Jemand, der auf die Ski ein bisschen clumsy ist und halt einfach fahren möchte, das ist okay. Auch das machen andere Vereine anders. Die sagen, okay, nein, wir möchten halt die Rennläufer. Haben aber dann das Problem, dass ihnen plötzlich der Unterbau fällt.
Das ist ja auch oft so, gell, dass diejenigen, die jetzt vielleicht leistungsmäßig nicht ganz oben dabei sind, halt auch sehr, sehr wertvoll oft sind für so einen Verein und einfach auch vom sich mit einbringen, vom sich engagieren und auch von der Gemeinschaft her viel dazu beitragen. Ist das bei euch auch so?
Absolut. Und der Skisport hat auch einen großen Nachteil. Ich meine, wenn du als Fußballer spielen möchtest, dann kannst du das mit 7, mit 12, mit 16, mit 18, mit 21. Beim Skisport ist das ein bisschen anders. Wirklich leistungsmäßigen Rennsport, der geht bis zu 15 Jahren, bis zur U16. Nach der U16 gibt es keine wirklichen Breitensport-Wettkämpfe mehr, sondern dann bist du entweder in einem der DSV-Teams und fährst mehr oder weniger professionell oder du bist Hobbyfahrer. Und das führt dazu, dass so ab dem 14. Lebensjahr die Rennen schon echt mit einem ziemlichen Druck sind und ablaufen, weil diejenigen, die irgendwie in die Kader wollen, geben da richtig Gas. Und in der U16, also die 14-, 15-Jährigen, da wird schon extrem harter Wind. Und es kann durchaus sein, dass super Skifahrer einfach diesen Zirkus nicht mitmachen wollten oder sie ein bisschen später entwickelt haben und deshalb nie beim Rennsport vorne dabei waren. Aber erstklassige Skifahrer sind sozial super kompetent. Ich habe da sofort eine Trainerin bei uns im Verein im Hinterkopf. Mei, die war halt nicht in der Spitze dabei und der Trainer hat damals auch nicht so gepasst. Und die hat dann irgendwann relativ früh aufgehört und war somit eigentlich nie Rennläuferin. Die fährt eine Hammertechnik. Die hat jetzt ihre Ausbildung zur Instructorin gemacht und wird jetzt einen Rennsport- oder Rennlauf-Ausbildung machen. Die hat beim Instructor-Lehrgang irgendwie 1,0 was in der Technik gehabt. Die fährt fantastisch. Hat aber nicht wirklich Rennerfahrung in den älteren Jahren gehabt. Und die ist sozial der Hammer. Und die wollen wir halt haben. Wenn du nur nach diesen Leistungskriterien, jeder muss bei uns Rennen gefahren sein bis zur U16 oder am besten nur DSV-Kader, den Ansatz fahren wir nicht und wir fahren gut damit. Also die ist ein Goldstück, die ist ein Juwel.
Wie erlebt es denn ihr eigentlich Kinder und Jugendliche jetzt so seit Beginn dieser Pandemie, stellt sich da auch Veränderungen fest bei Eichre oder hat sich da nicht so viel geändert, weil ihr so durchgezogen habt?
Also was mir auffällt, vor allem wenn wir jetzt unterwegs sind, bei Wettkämpfen, wo andere Vereine sind, merkt man, dass unsere ein Team sind. Das versuchen wir ja auch. Wir stellen den Teamgedanken wirklich nach vorne. Wir sagen, hey, jeder fährt einzelnes Rennen, aber wir treten als Team an. Und also ich war jetzt vor 3 Wochen auf so einem Athletikwettkampf und da ist mir das Herz aufgegangen. Ich bin da gestanden und habe einen ganzen Tag ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt. Nicht, weil die da toll abgeliefert haben, sportlich. Gut, das haben sie auch. Aber was für mich wirklich das absolute Highlight war, die waren als Team dort. Da hast du ein paar so Kinder, die waren, das waren jüngere Jahrgänge bis zur U12, und die brauchen nicht groß was sagen. Wir sind da dort und das hat den ganzen Tag gedauert. Die sind immer zusammen. Spielen miteinander, machen sie warm. Wenn einer von denen durch den Parcours durchmessen hat, das waren 4 verschiedene, da sind die anderen da gestanden, haben den angefeuert bis zum Schluss. Und ist der ins Ziel gekommen, sind die ihr um Hals gefallen, haben den gedrückt und boah, jetzt habe ich Gänsehaut. Das finde ich geil. Bei den anderen, Teilnehmer. Hättest du nicht sagen können, wer kehrt in die gleiche Mannschaft, wer ist vom gleichen Verein? Bei uns? Okay, wir haben alle das Born-to-Ski-Shirt auch gehabt, aber das hat es nicht gebraucht. Du hast genau gewusst, die da zusammenhängen, die sich gerade so feiern und anspannen, das ist ein Team. Die anderen waren als Einzelsportler geworden. Und das ist, glaube ich, was uns wirklich auch in der schweren Zeit ausgemacht hat. Die sind dann, zum Beispiel, als wir dann wieder trainieren dürfen haben gemeinsam, die sind dann wieder zusammengekommen, nicht als Fremde und müssen sie wieder kennenlernen, sondern die waren sofort wieder ein Team. Und auch altersübergreifend. Da hast du dann eine Achtjährige, die mit der Zwölfjährigen rumhängt und Spaß hat. Und du sagst, im normalen Umfeld hätten die gar keine Verbindung, weil andere Schule und weil was wollen die Kleinen? Die passen aufeinander auf. Bis hin zu den Juniortrainer. Man, du bist da am Hang irgendwo und trainierst mit einer kleinen Gruppe, kommt ein 14-Jähriger oder 15-Jähriger vorbei, aus dem Trainerteam, Assistenztrainer im Sommer, und kommt erstmal vorbei und klatscht alle ab und kümmert sich um die Kleinen. Oder sagt, wenn wir eine Pause machen, hey, soll ich mir ein paar nehmen, dann fahren wir nochmal. Also, cool.
Aber ist das, also ich meine, sowas entsteht ja nicht, so eine Kultur entsteht ja nicht von Aloha, gell? Also du hast ja gesagt, klar, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie man das aufstellt, was so eure Anforderungen sind, was auch vielleicht eine bestimmte Form von Wertevermittlung sein kann, die ihr da weitergeben möchtet. Mhm. Wie viel denkst du, hat das auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun? Also auch diese Offenheit zum Song, jeder und jede ist willkommen, das müssen jetzt nicht nur die Hochtalentiertesten sein, sondern du hast ja vorher gesagt, du hast als Kind sogar schon Schwierigkeiten gehabt, irgendwie gerade aus zum Gehen eine Zeit lang mal, ja, oder irgendwie der Gleichgewicht zum Halten, ja, wenn du irgendwo hingesprungen bist, was ist.
So wie als Jugendlicher auch, aber aus anderen Gründen
manchmal. Ja, okay. aber tatsächlich, glaubst du, dass das auch nochmal so ein Punkt ist, warum du jemand bist, der auch diesen Gedanken weiterträgt, junge Leute oder Kinder, die vielleicht nicht mit dem größten Talent gesegnet sind oder vielleicht einfach als schwierige Charaktere sei, kannten, ja, so eher aufzunehmen und einen Versuch zu machen, die mit reinzunehmen, als jetzt das woanders vielleicht der Fall ist.
Ist sicherlich ein Punkt. Wobei auch sagen wir, hey, das ist nicht eine One-Man-Show. Auch vom Konzept her und von dem Ganzen, sondern es ist eine Teamleistung. Und auch die Konzepte, das sind nicht von mir allein, sondern die haben wir, ja, der Thilo, mein zweiter Vorstand, und ich halt gemeinsam so entwickelt. Und ja, das ist sicherlich einer der Hintergründe, aber dafür stehen wir und das wollen wir. Und das macht uns auch aus. Und wichtig ist halt, dass du es auch wirklich vorlebst und wir leben es vor. Und unsere Erfahrungen sind super. Und das ist bereichernd für alle. Da gibt es ja dann manchmal so die Tendenzen, ja, die bremsen ja die Athleten. Und ich sage, Bullshit. Und ich sage, das ist ein totaler Blödsinn. Also zum Beispiel zum Sommertraining. Hey, ja klar, die trainieren in der gleichen Halle und können gemeinsam trainieren. Wir bauen das immer so auf, dass eben für alle was dabei ist, für die jetzt nicht ganz so begabten. Und das zeigt sich durch auch Skate-Training. Ja, wir waren letzte Woche zum Beispiel im Skatepark. Da fahren halt die Talentierteren, wobei ich vorsichtig bin mit dem Begriff, können das da richtig krachen lassen, die jetzt weniger Übung drin haben, können da genauso trainieren. Da bauen wir daneben aber andere Stationen auf, dass sie nahezu nahtlos mit den anderen mittrainieren können. Das geht. Und das geht im Winter genauso. Und wir sagen eben nicht nur, wir möchten die Crème de la Crème. Und der Erfolg gibt uns recht.
Wenn man jetzt so einen Verein führt wie euren, was denkst du, welche Schwerpunkte muss man denn heutzutage auch setzen, wenn es um so eine Organisationsstruktur geht? Also ich meine, das eine ist ja quasi die Begeisterung für das, was man tut, bestimmte Werte, die man vermitteln möchte, aber das macht sie ja, die Arbeit macht sie ja nicht von Aloha, sage ich jetzt mal.
Also ganz, ganz wichtig, Agilität. Der Feind einer gut funktionierenden Struktur ist, das haben wir immer schon so gemacht. Wir haben halt einen extremen Wandel. Sowohl vom Klimawandel her, der in unserem Sport extrem zu spüren ist. Ich habe ja gesagt, ich bin in der Grundschule zum Skifahren gegangen. Und Generationen von Kindern haben bei uns da im Nachbarort in Au, am Auer Gletscher, neben dem Friedhof, Skifahren gelernt. Wenn ich jetzt überlege, wie viele Jahre hast du schon mal fahren können? Ja. Also wir haben weniger Winter vor der Haustür. Dann gibt es den gesellschaftlichen Wandel. Es gibt ganz viele Angebote außenrum. Im Sportlichen, aber auch in da mal eine Kletterhalle und da mal wieder was. Und die Tendenzen eben sind nicht mehr im Verein einzubringen, sondern individuell was zu machen. Da musst du agil reagieren. Da musst du alles hinterfragen und da Konzepte gegebenenfalls kurzfristig anpassen, wie wir es in der Corona-Zeit gemacht haben. Und du musst halt einfach bereit sein, Zöpfe abzuschneiden. Und das haben wir immer schon so gemacht. Du kriegst Kotzen, das ist bei uns verboten. Weil genau das ist eigentlich der Schlüssel zum Misserfolg. Also was wichtig ist, erstmal, du brauchst aber ein Grobkonzept. Was möchtest du stehen? Und auch wir haben halt unsere ein paar Axiome, wo es halt heißt, okay, wir sind ein Verein für die ganze Familie. Wir sind ein Ganzjahresverein. Wir stehen für Breitensport, aber auch für den Spitzensport. Was eben, wie gesagt, nicht unbedingt der Widerspruch sein muss. Was ein Anspruch ist, weil ich brauche vielleicht mehr Trainer, aber das ist machbar. Und ich muss begeistern. Und ich muss dann eben flexibel sein. Und wenn es dann heißt, jetzt darf man das und das momentan nicht machen, wegen Corona, dann eben nicht sagen, oh scheiße, gut, dann müssen wir halt warten, bis wir wieder dürfen, sondern okay, was kann ich momentan machen, was rechtlich möglich ist, aber auch vom Risiko her für uns tragbar ist. Welche Möglichkeiten haben wir und ziehen wir das durch. Und eben nicht sagen, ich sehe nur uns und nur unseren Verein, sondern ich muss mir eröffnen und das Ganze interessanter machen. Beispiel, das haben wir bis jetzt nicht machen können, werden wir aber weitermachen, mit anderen Vereinen kooperieren. Und zwar nicht mit anderen Skivereinen, sondern mit anderen Vereinen aus anderen Bereichen. Zum Beispiel hat man vor, es ist dann leider wegen Corona letztes Jahr nicht gegangen, dass der Judo-Verein, wenn man einen Judo-Stützpunkt in Bad Aibling, dass man sagt, hey, ihr macht ein paar Trainings mit unseren Kindern, damit die Fallen lernen, Fallschule. Mhm. Dafür machen wir für euch ein paar Trainings, dass die mal auch andere Trainingsanreize kriegen. Oder der Luca Engler, der Icecrosser, den ich vorher erwähnt habe, der hat bei uns ein Skate-Wochenende organisiert. Einfach mal sagen, hey, ihr holt mir einmal eine Kompetenz rein. Oder ich schaue, welche Kompetenz habe ich denn im Verein? Dann kommen wir plötzlich drauf, hey, wir haben ja einen ausgebildeten Trailbike-Trainer als Papa. Dann stammt er bei denen und sagt, Markus, komm doch mal her. Was hältst du davon? Ja, dann macht er mit uns ein Trailbike-Wochenende mit unsere Athleten. Einfach mal schauen, was habe ich denn für Kompetenzen und Möglichkeiten innerhalb vom Verein? Und eben nicht sagen, ja, der ist ja gar kein Trainer, der ist ja nur Vater. Nein, der ist Vater und der kann was machen. Oder, hey, ich habe einen Physiotherapeuten. Kannst du mal mit unseren Old Mountains ein paar Sachen machen, Rückenschule? Und das mal aktiv ausnutzen und nicht sagen, ey, wir sind ein Skiclub, der ist ja kein Skilehrer, der ist
ja
kein Trainer.
Ja, das ist aber spannend, weil dann heißt es, also es geht ja quasi insgesamt schon also um allgemeine sportliche Betätigung, um Bewegung, um Athletiktraining, um Gesundheitsförderung und
genau.
Und in der Spitze eben um Leistungssport. Mhm. Aber jetzt nur mal um auf so eine, also du sagst auf der anderen Seite, ja, also Agilität auch in den Konzeptionen, aber jetzt von der Organisationsstruktur in so einem Verein her. Also es gibt ja die, dann gibt es deine Stellvertretung.
Ja, nicht Stellvertretung, oder, das ist
oder also wir Zweiter sind oder was ist, oder Zweiter. Gleichwertig oder wie seid ihr?
Also hier rein vom Vereinsrechtlichen ist er der zweite Mann, aber tatsächlich haben wir beide das gemacht in erster Linie.
Okay.
Dann haben wir natürlich du brauchst natürlich auch vom Skisport welche. Dann haben wir eben unsere Sportwartin, die Angelika, die es seit Jahrzehnten macht, die ja Top-Skifahrerin war und ist. Und dann eben das Interessante, dann kommen dann auch andere, ein Skitrainer, der jetzt ein wahnsinnig kurz Techniktraining macht, der war halt Europacup-Snowboardfahrer. Den nimmst du dann rein. Ja, es ist schwierig und wir haben immer wieder mal das Problem, dass du dann doch wieder alles auf ein paar Köpfe verteilt. Und du musst halt versuchen, einfach verschiedene Rollen zu definieren und denen Aufgaben zu geben, was selbst übernehmen, die Verantwortung übernehmen. Und dann eben mal trauen wir einen Jungen. Wir haben so eine Breitensportgruppe für die 12- bis 16-Jährigen. Man sagt, okay, das macht jetzt der Jakob. Der Jakob ist zwar erst 18, aber ist ein cooler Typ. Der kann also eine Vorbildrolle übernehmen und sagen, oh, ey, der ist cool, der ist Wakeboarder, der schaut cool aus, ist ein cooler Typ. Da macht es einem 14-Jährigen Spaß, mit dem zu fahren, obwohl er nur ein paar Jahre alt ist. Das, wo man sagt, Jakob, du bist der Head of Go Mountains. Also die Go Mountains ist eben die Gruppe, die Freizeitgruppe der Jugendlichen. Du bist jetzt Head of Go Mountains. Lass dir was einfallen, manage das. Wenn du Unterstützung brauchst, komm auf uns zu. Ja, wir haben die Go Mountains fast nicht mehr kümmern müssen. Das wuppt ja. Der braucht dann immer wieder Unterstützung und dann mal jemand, der fährt. Ja, aber das hat er im Geiz. Und dann sind wir genau bei dem Thema. Ich habe die Organisation eigentlich draußen. Der kriegt dann einen Erwachsenen zur Seite gestellt. Der ist super motiviert, weil er ist Head of Go Mountains. Die Kinder sind happy, weil die wollen nicht mit so einem alten Sack für mich rumfahren. Mit dem rumfahren, das ist cool. Wir fahren ja mal im Funpark und so und haben Spaß. Ja, funktioniert, läuft. Oder die Mona, die unser Seniorentraining macht, da brauche ich nicht viel machen. Die lieben die Mona.
Wie viel Professionalisierung braucht es denn eigentlich? Ist das eher der Tod des Ehrenamtes oder nein, wie siehst du das?
Nein. Wir müssen eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Vor allem muss sich jeder Verein mal überlegen, was möchte er eigentlich und welche Strukturen kann ich anbieten? Also erstmal wirklich auch wieder da von der Seite her kommen, was kann ich denn bieten? Und das möglichst optimal ausnutzen. Und vielleicht auch Hilfe reinholen. Zum Beispiel der Deutsche Skiverband hat mit dem Fritz Dopfer, den ich vorher schon erwähnt habe, zum Beispiel genau deshalb jemanden installiert, der Vereinsberatung macht. Den kannst du auffordern und der kommt rein und sagt, okay, wir machen Bestandsaufnahme. Was habt ihr? Was sind eure Stärken? Wo sind Schwächen? Was könnt ihr machen? Und ich finde es extrem schade. Also die Stelle gibt es seit vorigem Jahr. Wir haben sie nicht in Anspruch genommen, wir haben das selber gemacht. Aber ich bin im relativ engen Kontakt mit dem Fritz. Und was wirklich schade ist, diejenigen, die den Fritz holen, brauchen den eigentlich gar nicht. Und die es wirklich nötig haben, auch bei uns in der Umgebung, wo man sagt, hey, also die kannten wirklich mal jemanden brauchen, der sagt, was falsch machen. Die machen das nicht. Und professionalisieren.
Wissen die's? Also das ist ja auch wo ich mir manchmal denke, manche Vereine und Verbände wissen ja gar nicht, was es gibt. Also ich war vor kurzem auf so einer Podiumsdiskussion eingeladen, wo es auch gegangen ist, so um Ehrenamt in der Jugendarbeit und so in dem Vereins- und Verbandswesen. Und da waren extrem viele Leute gesessen, die gar nicht gewusst haben, dass es zum Beispiel diese Ehrenamtskarte gibt, ja, also die man halt, wo man Vergünstigungen kriegt, wo Vereine sich einfach auch nicht aktiv drum kümmern, dass ihre Ehrenamtlichen das kriegen oder diese Freistellungsanträge, wo man sich halt vom Arbeitgeber freistellen lassen kann zum Zwecke der Jugendarbeit und so, dass das viel einfach auch vielleicht gar nicht wissen. Und das ist ja auch wieder so ein Angebot, also wo man sagt, also ich wüsste jetzt zum Beispiel bei uns im Sport nicht, dass es sowas gäbe, also dass man jetzt irgendwie jemanden von außerhalb, für den man jetzt nicht großartig was zahlen muss, gibt, aber vielleicht gibt es und wir wissen es bloß gar nicht. Also manchmal versickern ja Informationen irgendwo.
Na, das ist Arroganz. Das ist nicht Wissen, sondern Arroganz. Bloß mal ein Beispiel. Ich bin ja nicht bloß auf Vereinsebene aktiv, sondern auch im Ingau, also für die Nicht-Sportler der Ingau, das ist so der Regionalverband. Wir sind ja so strukturiert, deutschlandweit gibt es den Deutschen Skiverband, bayernweit den Bayerischen Skiverband und dann gibt es Regionalverbände und für uns relevant ist der Ingau. Der geht vom Irschenberg bis nach Brien und nach oben hier bis Mühldorf, also relativ groß. Und da war Sitzung und der Vorstand hat das Angebot der Vereinsberatung nochmal angebracht und auch auf meinen Vorschlag hin dann nochmal Angebote wie, man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ey, ich habe noch nie ein Sommertraining gemacht und habe kein Material. Dann kannst du dir einfach mal ein Team vom Deutschen Skiverband holen, gerne mehrfach, und die bauen da Stationen auf und führen die. DSV on Tour. Und das haben wir auch schon mal gemacht, super. Und die kommen mit Material, die kommen mit Trainern, bauen da das alles auf, die brauchen nur einen Platz. Und eben dann Fritz. Und dann sitzt du drin, in der Sitzung, wo sie vorher gejammert haben, dass kein Nachwuchs kriegen und dass alles so scheiße ist. Und dann stellen sie wieder die Konzepte vor und ich sitze drin und höre auf einmal, ja, dafür haben sie Geld. Wenn wir auch mal irgendwas brauchen, aber dafür, für so einen Scheiß haben sie Geld. Und man denkt, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt es wirklich nicht verstanden. Statt dass froh und dankbar seid, dass ihr euch das reinholen könnt und wirklich mit einem Hebel das Ganze verändern könnt, heißt, ja, da zahlen sie den Fritz Dopfer für den Scheiß. Das ist, also, da wäre ich aggressiv. Und diese Arroganz, das brauche ich nicht, das wissen wir schon selber. Wenn man denkt, nein, das wisst ihr ja nicht, eigentlich laufen gerade die ganzen Leute weg. Es gibt einen Verein, wo wir im letzten Winter allein Anfragen von fünf oder sechs Kindern gehabt haben, die von dem Verein zu uns wechseln wollten. Denen laufen alle weg. Und dann hocken die da und sagen, hey, da brauche ich keine Unterstützung, das weiß ich selber, was ich brauche. Und man denkt, nein, ihr wisst das nicht. Ihr wisst das nicht und ihr werdet, wenn ihr so weitermacht, spätestens in 3 Jahren keine Mannschaft mehr haben.
Ja, das ist short, gell?
Das ist short, weil einfach, und das ist wirklich nicht, das Nicht-Wissen gibt es natürlich auch. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch mit Material. Du musst halt ein bisschen aktiver sein. Ich komme jetzt die nächsten Tage von der Firma Togo, Top Hersteller von Qualitätstrainingsmaterialien Material für über 1000 Euro abholen, gratis. Oder ihr habt vom Bayerischen Skiverband Material im Wert von 500 Euro gekriegt. Warum? Weil wir ein bisschen aktiv waren und gesagt haben, hey, kennst du uns in was zur Verfügung stellen? Ja, es geht. Und du brauchst nur auf die Seite vom Deutschen Skiverband gehen und hast sofort die Angebote. Nachwuchsförderung, du klickst rein und die haben so viele Projekte, die in vielen Bereichen gratis sind. Also wenn du die kommen lässt, Winter oder Sommer, die verlangen nichts dafür. Der Fritz Dopfer verlangt nichts dafür, das zahlt alles der Verband. Und einfach zu finden. Aber Arroganz, ich brauche das nicht, das weiß ich selber. Das haben wir ja noch nie gebraucht. Und das ist...
Ich krieg schon wieder
Blutdruck. Und aber andererseits die Erwartungshaltung, ja, du musst der Verband was machen. Auch in der Corona-Zeit, wir sind zusammengesessen und dann, ja, du musst der DSV was machen. Und der Wolfi Meyer, der sportliche Leiter, hat dann zu mir gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Die müssen noch selber einen Arsch hochbringen. Die haben so viele Möglichkeiten. Wieder ein bisschen selbstlob, hat er gesagt, ja, so wie ihr macht's, das ist so erfrischend. Ihr macht's einfach. So, ja, das ist.
Wenn du jetzt mal so über den Skisport rausschaust, so, ich meine, du kennst ja verschiedenste Sportarten auch aus deiner persönlichen Erfahrung. Welchen Tipp darfst du jetzt Vereine geben, die jetzt wirklich gerade so am Straucheln sind? Ich meine, jetzt hast du gesagt, beim Skiverband gäbe es ja diese Möglichkeiten, auch Unterstützungsleistungen in Form von Beratung oder Konzeptionierung abzurufen. Das gibt es jetzt nicht in alle Sportarten, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen eine Spirale auch, gell? Das war ja vorher schon immer, wenn man ehrlich ist, nicht ganz einfach, Leute zu finden, die sich engagieren. Mhm. Dann ist diese Pandemie gekommen, dann hat man es vielleicht also ein bisschen verschlafen. Mhm. So, jetzt hat man wieder dürfen, jetzt haben sie viele. Also nicht nur die Aktiven, sondern halt auch jetzt diejenigen, die auf Trainerpositionen waren oder so, anders orientiert. Und manche stängern jetzt tatsächlich auch vor so Punkte, wo man sich überlegen muss, naja, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter, weil sie die Zahlen stark reduziert haben, weil man, auch wenn man vielleicht nur Kinder und Jugendliche hat, vielleicht auch gar nicht mehr die Betreuerinnen und Betreuer da sind und so. Und so ein bestimmter Frust sie auch breit macht und ja, und Einzelne schon auch manchmal, wenn ich so mich unterhalte mit verschiedenen Vereinen, ja, wo dann schon so Aussagen kommen, so, naja, und jetzt bin ich nur einer von den wenigen und irgendwie bin ich eigentlich bloß nur der Depp. Und da ist dann nimmer viel zum Spüren von dem Feier und jemand anders noch anzünden können. Mhm. Ja, so.
Ja, es ist sicher schwierig. Also irgendwann ist man, um bei dem Bild zu bleiben, dann auch ausgebrannt. Aber auch wenn ich auf andere Vereine schaue, oder andere Sportarten vor allem, was machen die, bei denen es läuft, gut? So ein schönes Beispiel, gestern war ich auf dem Radlrennen von meiner Kleinen, die jetzt seit ein paar Monaten ins Mountainbiken eingestiegen ist, so als zusätzlichen Ausgleich zum Skisport im Sommer, und wo ich sage, wow, die machen das cool. Und wenn ich mir dann versuche, in die Metaebene zu gehen und sagen, okay, was machen die, was andere vielleicht mitmachen und warum funktioniert es bei denen? Und da sehe ich plötzlich Parallelen zu uns. Was sind die Parallelen? Das sind teilweise nur so Kleinigkeiten. Also erstens mal, sie machen interessant von klein auf. Und wir haben auch eine Kooperation mit dem Kindergarten, wo ich weiß, okay, das ist erstmal Arbeit. Aber wir führen die Kleinen schon hier und sagen denen, was unser Skisport ausmacht.
Aber wie schaut das genau aus, diese Kooperation?
Auch da gibt es Möglichkeiten vom Deutschen Skiverband. Die haben Konzepte für Kooperation mit Schulen und mit Kindergärten. Die schaut so aus. Man hat einen Ansprechpartner in dem Kindergarten. Die kriegen Schulungsmaterialien und Materialien an der Hand, dass die im Kindergarten zum Beispiel so Sachen machen wie erlebe ich Natur, wie erlebe ich Sport, ein bisschen Ernährung. Und auf der Vereinsseite, wir bieten denen dann einmal Trainings und Schnuppertrainings, bauen bei denen im Kindergarten mal was auf, dass die Kleinen irgendwo drüber springen. Also ganz einfache Sachen. Ich habe jetzt letzte Woche mit der Kindergartenleiterung auch nochmal gesprochen. Wir werden da jetzt mal wieder so einen Aktionstag machen, wo man da eben mal trainieren kann, wo dann einmal ein Athlet von uns da ist, einmal die komplette Ausrüstung zeigt, was schon mal cool ist, wenn du dann siehst, oh, so schauen die Ski aus und mit Protektoren und mit Helm und das schaut schon mal cool aus. Um einfach da schon, und die sind dann eingeladen, Schnuppertage bei uns im Athletiktraining zu machen mit der eigenen Gruppe. Haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht und wir ja, machen wir einen eigenen Termin. Na, da werden vielleicht 5 oder 6 kommen, die bauen ins Training ein. Ja, es waren dann 25. natürlich bleiben die nicht alle. Aber der eine oder andere bleibt dabei. Bei dem Velokeller, in dem Radlverein, die fangen halt auch. Ich war gestern auf dem Rennen, da sind die Dreijährigen und fahren bei dem Rennen mit einem Laufradl. Also mit. da ist mir das Herz aufgegangen. Da hast du einen kleinen Zwackel, wo die Startnummer größer ist bei der Rücken. Und die fahren halt da so 600 Meter Runde auf dem Laufradl und werden begeistert empfangen. Und ich denke, super. Also die fangen, die nehmen auch die Kleinen schon ernst. Und nicht irgendwie, ja, der mit dem Laufradl, kommt, lass weg. Nein, die nehmen die Kleinen schon ernst. Haben Trainer, die begeistert sind und haben eben auch, wenn mal die Trainerin nicht da ist, macht der andere das Training. Der kann vielleicht nicht so gut und hat vielleicht keine Ausbildung, aber er ist mit Begeisterung dabei. Meine Erfahrung ist halt einmal mit einem Erwachsenen, der vielleicht kein Trainer ist. Geht auch. Und, witzigerweise, die Emma hat gleich beim zweiten oder dritten Mal, wo dann klar war, sie möchte dabei bleiben, sofort ein Trikot gekriegt. Ein Trikot mit Verein und Sponsorenaufdruck. Und die tragt das mit Stolz. Und das Gleiche bei uns. Wir haben unsere Born-to-Ski-Sachen, die tragen die mit Stolz. Und das ist so, das sind so Kleinigkeiten, die ich so nicht erwartet hätte. Weil man denkt immer so, Uniformität wollen wir eher nicht. Doch, das wollen sie dann schon, die wollen dazugehören.
Mhm. Das ist ein Zeichen von Zugehörigkeit und von Gemeinschaft, gell?
Genau. Also ein bisschen. Und das machen die auch. Also die begeistern schon die Kleinen, bringen ein Gemeinschaftsgefühl rein und auch übergreifen, dass dann zum Beispiel jetzt gestern so ein 14-Jähriger die Einweisung in den Rennkurs macht. Du hebst den 14-Jährigen auf ein höheres Niveau, entlastest den Haupttrainer und die Kleinen sind ja mit Feuereifer dabei, wenn sie dem 14-Jährigen nachfahren. All-Winners-Game. Mhm. Du hast den Trainer entlastet, du hast den 14-Jährigen hochgekommen, du hast eine schöne Betreuung der Kleinen. Alles richtig gemacht. Und auch denen gibt er erfolgreich. In der Spitze haben die Top-Athleten. Da geht keiner verloren auf dem Weg. Und deine Frage, was andere Vereine.
Also, was jemand, der jetzt wirklich am Straucheln ist, gerade
ja, so. Gell? Also, wirklich mal versuchen, nicht irgendwie klein-klein weitermachen und mehr von dem, was man jetzt schon macht, sondern einfach mal zurücksetzen und sagen: Okay, was will ich? Was ist mein Ziel mittelfristig? Für was möchte ich stehen? Welche Möglichkeiten habe ich und wo brauche ich vielleicht Hilfe? Und es gibt so viele Möglichkeiten und eben auch mal Kooperationen eingehen und sagen: Okay, vielleicht tue ich mir mit einem Verein aus einem komplett anderen Bereich raus. Das macht es interessanter. Wenn jetzt ein Handballverein sagt, was kann der machen? Vielleicht irgendwann mal sagen, okay, lieber Skiclub, können die bei euch mal mit trainieren? Oder irgendwie mal ein Mountainbike-Training machen? Oder mal in der Kletterhalle gehen? Um das interessanter zu machen, weil da habe ich sofort mehrere Effekte. Erstens, ich mache das Ganze interessanter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Training darf nicht langweilig sein. Auch das normale Training, unser Skiathletik-Parcours schaut jedes Mal anders aus und wir streuen immer andere Sachen mit rein, um es interessanter zu machen. Und eben interessanter machen und das nutzt auch sportlich, weil dadurch ja, kriege ich auch andere Trainingsanreize rein. Und dann einfach mal schauen, was kann ich leisten, wo möchte ich hin und was muss ich vielleicht anders machen. Und dann schauen, welche Ressourcen habe ich denn vielleicht und wie binde ich vielleicht Eltern damit ein. Und ich muss irgendwie begeistern. Das ist, klingt jetzt banal, ist aber auf der anderen Seite extrem schwierig. Aber ja, allgemeingültig.
Sie also ein Stückchen nochmal zurückerinnern, warum man eigentlich diese eigene Sportart als die geilste Sportart der Welt sieht. Gell? Also manchmal geht das ja auch verloren in diesem, ich muss mich darum kümmern und darum kümmern und darum kümmern.
Und auch der Fehler, dass man sagt, okay, immer mehr davon, weil ich habe weniger Kinder, also mache ich noch mehr. Mehr vom Gleichen ist vielleicht genau kontraproduktiv. Eben das frühere Athletik, Konditraining, ja, mei. Sagen, jetzt machen wir nur mehr Laufen. Aber ich sage, ja, Entschuldigung, für einen 10-Jährigen ist doch Laufen sowas von langweilig. Einfach mal hinterfragen, ob ich das Training vielleicht mal anders gestalte. Es ist schwierig, aber im Endeffekt, ich muss einen Plan haben. Ich muss einen Plan haben, ich muss mal wirklich die Hosen runterlassen von mir selber. Was können wir, wo sind wir gut und was können wir nicht? Und dann mal schauen, was machen andere, wo es läuft. Und nicht kopieren, das war das Falscheste, sondern einfach sagen, was ist der Kern? Warum begeistern die? Warum kriegen die Kinder? Warum haben die so viel Jugendarbeit? Und da mal hinterfragen, was liegt dahinter und kann ich da vielleicht auch was machen?
Tom, wir sind schon am Ende. Das war super spannend. Vielen herzlichen Dank.
Gerne, gerne.
Ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich dem ganzen Skiclub alles Gute und weiterhin natürlich so viel Freude an dem Sport und dass ihr weiterhin so brennt. Ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Impuls setzen konnten und Mut machen konnten, jetzt auch in dieser für viele wirklich schwierigen Zeit nochmal sie neu aufzustellen und nochmal O zum Backen, weil tatsächlich ist dieses Gemeinschaftswesen und die Vereinskultur ein großer Pfeiler in unserer Gesellschaft, der oft nicht so wahrgenommen wird. Wir reden ja ganz oft über Infrastrukturen und über wirtschaftliche Kräfte, wenn man sich so eine Region anschaut. Aber tatsächlich ist Lebensqualität sehr stark auch abhängig davon, wie wir gesellschaftlich miteinander agieren und wo wir Werte vermitteln. Und schön, dass du da gewesen bist und ich freue mich, wenn wir uns wieder beim Weg laufen.
Gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Präsentiert von Ihren Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.